Frauen mit ADHS sind in erster Linie eins, nämlich Frauen. Klar. Und das hören Sie jetzt auch noch ausgerechnet von einem Mann. Aber wichtig ist das deshalb, weil Frauen mit ADHS leben mit den gleichen physiologischen Gegebenheiten wie Frauen ohne ADHS. Sie haben einen monatlichen Zyklus, erleben irgendwann die Menopause, haben eben die gleichen möglichen hormonellen Schwankungen. Jetzt ist aber die Frage, ob es dennoch Besonderheiten bei Frauen mit ADHS gibt. Sind da Dinge, die in der Behandlung, aber auch für die Frauen selbst wichtig sind und vielleicht eben doch anders sind? Diesen Fragen gehen wir in dieser Ausgabe Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis auf den Grund. Und ich freue mich, damit das nicht hier eine reine Männerrunde wird, bei so einem doch frauenspezifischen Thema, über meinen Gast. Doktorin Caroline Zimmermann, Fachärztin für Neurologie und Nervenheilkunde, niedergelassen in München. Die haben wir heute zu Gast und ich freue mich, dass sie dabei ist. Und sage erstmal Hallo nach München oder Servus.
Hallo, Herr Schiffbauer. Ich freue mich, dass ich wieder an einem der Podcasts mitwirken kann. Und ganz besonders freue ich mich, dass es um das Thema ADHS und Frauen geht und wo durchaus Aspekte sind, die wir, glaube ich, bisher ein bisschen vernachlässigt haben. Dass nämlich Frauen wirklich in manchen Dingen vielleicht besondere Bedürfnisse haben, besondere Probleme. Und ja, ich hoffe, dass wir heute da ein paar neue Aspekte auch für die männlichen Kollegen reinbringen, die vielleicht weiterhelfen, unsere Patientinnen besser zu verstehen und besser zu behandeln.
Glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Wir hatten ja auch eine Folge mit Doktorin Boriati, wo wir über ADHS bei Frauen spezifisch gesprochen haben. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen tiefer gehen, weil natürlich, ich habe es gesagt eingangs, das ist ja relativ offensichtlich. Natürlich gibt es physiologische Unterschiede und jetzt bin ich aber mal gespannt, ob es da denn auch Unterschiede gibt für Frauen mit oder Frauen ohne ADHS. Also mal ganz grundsätzlich, warum spielt denn ADHS im Kontext Hormonhaushalt mit all dem, was dieser ja bewirkt, überhaupt eine Rolle?
Vielleicht vorneweg, wir machen ja in der Zwischenzeit die Mehrheit der Bevölkerung aus.
Wir, die Frauen.
Genau. Es gibt knapp 1 Million mehr Frauen in Deutschland. Natürlich sind das eher die Frauen mit 60 plus. ADHS ist aber ja eine Störung, die in jüngeren Jahren vor allem bei den Jungs und Männern diagnostiziert wird. Da im Verhältnis 2,3:1 und erst ab 40 gleicht sich das aus. Da ist es dann 1:1. Und Frauen haben nicht nur häufiger Depressionen, Angststörungen, sondern sie haben häufig ja auch zusätzlich zu dem ADHS immer wieder dieses Thema der Hormonschwankungen. Also einmal, wie vorher schon erwähnt, es sind die jungen Mädchen, die in die Pubertät kommen, die erste Periode haben. Da ist ja vielleicht schon die Phase, wo das ADHS mit reinspielt, weil da werden die Mädchen häufig auffällig. Da eben kommen die Diagnosen bei den Mädchen. Dann haben wir die perimenstruellen Syndrome bei den Frauen, also die um den Zyklus, zyklusabhängig, die Hormonschwankungen, auch die psychischen Veränderungen. Wir haben das Thema Schwangerschaft mit starken Hormonveränderungen. Auch dann nach der Schwangerschaft der Abfall der Hormone in der postpartalen Phase und dann natürlich mit Mitte 40 bis Mitte 50 die Perimenopause und dann das Klimakterium. Also ich denke, all das sind Situationen, wo Patientinnen mit ADHS nochmal besonders Veränderungen merken. Und das zeigt sich immer mehr, dass in den Praxen einfach die Frauen kommen und Rat suchen, dass immer mehr auffällt. Da gibt's Themen, die wir behandeln müssen als Ärzte und Ärztinnen.
Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, den man nicht oft genug wiederholen kann. Ich hatte eben auf die Folge mit Doktorin Boriati hingewiesen, nämlich diesen Gap, den wir da haben, zu sagen, Frauen werden dann ziehen quasi in der Anzahl der ADHS-Diagnosen gleich im Erwachsenenalter. Und wir wissen ja, oder das habe ich mittlerweile durch unseren Podcast gelernt, dass das ja eigentlich nicht sein kann, weil es eine Erkrankung des Kind- und Jugendalters ist. Das heißt, da müsste eigentlich ja die Prävalenz gleich sein. Mädchen fallen dann nur durchs Raster durch. Und jetzt haben Sie ja gerade schon beschrieben, dass im Kontext aber der hormonellen Veränderungen da eben es sein kann, dass es da zu Änderungen kommt. Das, was Sie gerade skizziert haben, und Sie haben es gesagt, sollte für BehandlerInnen eine Rolle spielen. Man sollte aufmerksam sein. Ist das denn etwas, was wir jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive ganz aktuell erst wissen? Oder ist das ein alter Hut und hat, ja wie so häufig in der Gesellschaft, einfach nur wegen einer Diskrepanz in der Geschlechterbehandlung nicht stattgefunden?
Also ich denke, wir wissen in der Zwischenzeit sehr viel über die PMS-Symptome, also die periprämenstruellen Syndrome bei den Frauen. Aber bei Patientinnen mit ADHS wissen wir wenig. Es gibt ganz wenig wissenschaftliche Veröffentlichungen, die dieses Thema angehen. Mhm. Eine sehr schöne Übersichtsarbeit ist entstanden von Durani et al. 21. Die haben über 200 Frauen mit ADHS befragt zu ihren typisch weiblichen Symptomen, also zum Thema PMS, zum Thema postpartale Depression und auch zum Thema Menopause. Und da kamen doch ganz überraschende Ergebnisse raus, nämlich, dass eigentlich bei allen drei Aspekten Frauen mit ADHS wirklich deutlich häufiger und auch stärker ausgeprägte Symptome haben. Die PMS-Symptome, geht man in der Allgemeinbevölkerung davon aus, dass es so knapp 30% sind. Bei den ADHS-Patientinnen in der Studie waren es über 45%. Und ähnlich auch bei der postpartalen Depression, deutlich häufiger als in der Allgemeinbevölkerung.
Wenn man das so hört, man muss das ja erstmal sacken lassen. Ich finde das schon krass, auf gut Deutsch gesagt. Das heißt, es gibt eindeutige Hinweise. Also zwei Dinge. Das eine ist, Sie haben gesagt, jetzt haben wir endlich mal Studien, die hinschauen. Für alle nichtmedizinischen Zuhörenden et al. Heißt einfach, dass da noch andere Autorinnen sind und die Erstautorin wird immer zuerst genannt und dann eben die anderen, die mitgearbeitet haben, unter diesem lateinischen Kürzel zusammengefasst. So, Erklärung Ende. Das heißt, wir haben jetzt eine Studie, die geguckt hat, wir haben hier einen Unterschied bei Frauen mit ADHS, häufiger PMS, dysphorische Erkrankung. Vielleicht ganz kurz gefragt, bevor wir darüber sprechen, was das jetzt für die Praxis bedeutet. Waren Sie überrascht, als Sie in die Zahlen reingeschaut haben?
Es hat eigentlich vor allem den klinischen Eindruck, den ich hatte, bestätigt, dass viele Patientinnen kommen mit dem Thema, was kann ich tun mit meiner schlechten Stimmung, mit meiner Irritierbarkeit, mit meiner Reizbarkeit kurz vor der Periode. Und es war ganz interessant, sich dann auch vor allem, was die Therapie angeht, nochmal intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und auch ich selber habe doch neue Erkenntnisse gewonnen, was wir den Patientinnen empfehlen können, was ich ihnen empfehlen kann.
Darüber müssen wir gleich sprechen, was wir nämlich den PatientInnen empfehlen können. Jetzt haben Sie natürlich Menschen kennengelernt, die eh bei Ihnen in der Praxis waren, die also quasi da aufgehoben waren. Aber wer ist denn eigentlich jetzt, würden Sie sagen, in der Verantwortung? Weil ist das die gynäkologische Praxis? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wo die Frauen sich hinwenden. Die allgemeinmedizinische, hausärztliche Praxis oder eben doch die psychiatrische oder wie bei Ihnen im Falle neurologisch-nervenheilkundliche Praxis. Wer soll da die Verantwortung übernehmen?
Ich glaube, wir müssen einfach zusammenarbeiten und auch können ganz viel voneinander lernen. Natürlich sind die Hormonthemen primär bei den Gynäkologen und Gynäkologinnen gut aufgehoben. Aber wenn wir einfach sensibilisiert sind, auch in der neurologisch-psychiatrischen Praxis oder auch die Hausärzte, können wir viel besser beraten und dann auch Ideen geben, wie man damit umgeht oder vielleicht konkrete Therapievorschläge machen. Weil es gibt eine ganze Menge Sachen, die den Frauen, denke ich, helfen. An erster Stelle sicher die Aufklärung, das Wissen drüber und dieses sich verstanden fühlen, glaube ich, hilft schon im Umgang damit.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich da nichts einbildet, sondern dass es wirklich vorhanden ist. Wünschen Sie sich denn da eine intensivere Zusammenarbeit und vielleicht auch eine Wahrnehmung in der gynäkologischen allgemeinmedizinischen Praxis, die dann sagen, wenn sowas ist, neben der physiologischen Betrachtungsweise, was ist mit dem Hormonhaushalt, den ich jetzt messen kann, zu sagen kann, da habe ich eine Patientin, die vielleicht da besondere Herausforderungen sieht, dass man da auch einmal mehr sensibel drauf achtet und sagt, da lasse ich eben zum Beispiel Caroline Zimmermann drüber schauen, einfach um noch diesen Blickwinkel auch ein bisschen zu verstärken und sensibler zu betrachten.
Ich glaube, die meisten ADHS-Patientinnen kommen schon zu uns in die Praxen mit der Frage, ich komme nicht klar, ich bin eben so gereizt um meine Periode herum. Und da ist es, glaube ich, hilfreich, wenn wir uns mehr mit dem Thema beschäftigen. Und da gibt's viele gute Daten allgemein in Bezug auf Umgang mit PMS, von denen wir unsere Therapiestrategien ableiten können. Also zum Beispiel ist es so, dass die FDA oder auch das Royal College of Gynecology and Obstetrics, also die Engländer, empfehlen, SSRIs einzusetzen bei dem PMS. Das ist ja ganz überraschend, dass man sagt, okay, ein Antidepressivum, von dem wir eigentlich immer gedacht haben, es braucht mehrere Wochen, bis die Wirkung kommt, hat in Studien, in vielen Studien gezeigt, es hat eine gute Wirksamkeit, wenn es 7 Tage vor erwartetem Beginn der Periode eingesetzt wird. Da wird das klassische Schema ist Fluoxetin 10 Milligramm 7 Tage vor Beginn der Periode einzusetzen. Es hat in USA eine Zulassung dafür. Auch andere Medikamente gibt es Daten, sowas wie Sertralin oder auch Paroxetin, sind genügend Daten vorhanden. Die anderen SSRIs reichen von der Datenlage nicht, aber sind wahrscheinlich genauso wirksam. Hm. Und das ist sozusagen erste Wahl. Und erst dann kommen Hormonpräparate, die ja eher Domäne der Gynäkologen sind, wo vor allem die Kombination aus Estradiol und Progesteron empfohlen wird, die in der zweiten Zyklushälfte dann eingenommen werden können, aber auch andere verschiedene Kombinationen von Hormonpräparaten. Also das ist doch was sehr Überraschendes, dass wir als Neurologen oder Psychiater wirklich den Patientinnen mit unseren Therapien helfen können.
Ja, super spannend, wie Sie das auch definiert haben. Das hätte man ja jetzt eigentlich gar nicht erwartet, dass man so sehr konkret zielgerichtet in dieser Situation unterstützen kann. Wie ist denn das? Jetzt haben wir ja angenommen, das ist jemand, der hat ein ADHS, ein diagnostiziertes ADHS, und mal angenommen, sie ist unter einer Therapie, unter einer ADHS-Medikation. Muss ich da irgendwas dann beachten?
Also das, was die meisten Patientinnen schon selbstständig machen, ist, dass sie vor der Periode ihre Medikamente erhöhen. Mhm. Die Stimulanzien werden erhöht. Natürlich sollten sie nicht über den therapeutischen Bereich gehen, aber viele haben für sich selber herausgefunden, dass das hilft. Und es gibt in der Zwischenzeit eine wissenschaftliche Studie oder eigentlich eine kleine ein Fallbericht oder Sammlung von Fallberichten, die zeigen, das hilft. Und das ist was, wo wir durchaus Effekte sehen und was man auch seinen Patientinnen empfehlen kann. Vielleicht nochmal kurz zurück zu den SSRIs.
Ja.
Eben, die wirken ganz kurzfristig eingesetzt und sie machen dann auch keine Absetzphänomene. Das ist ja was, was immer wieder als kritisch gesehen wird. Was ist denn, wenn ich die Medikamente wieder absetzen muss? Da tue ich mich doch so schwer. Die Studiendaten sagen, diese Absetzphänomene existieren nicht oder sind kein Problem für die Frauen, wenn das kurzzeitig perimenstruell genommen wird. Was ganz spannend ist.
Ja, super spannend. Und nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, weil das ja auch zu, Befindlichkeiten in Anführungsstrichen führen kann oder zu Ängsten führen kann, Befürchtungen, soll ich ein SSRI jetzt nehmen, ne, aufgrund vielleicht möglicher Absetzphänomene. Aber das ist ja dann hier klar nicht gegeben und man kann die Betroffenen unterstützen. Springen wir mal an das andere Ende, die Menopause. Auch ein ganz wichtiger Abschnitt im Leben, der glücklicherweise mehr und mehr ins Bewusstsein gerät. So ist zumindest meine Subjektive, auch nicht nur in den Praxen, sondern auch in der Gesellschaft. Was ist denn hier zu beachten im Kontext ADHS?
auch da wieder, die klinische Erfahrung zeigt, dass viele Patientinnen mit ADHS besonders stark unter den Wechseljahresbeschwerden leiden. Mhm. Wechseljahre treten ja meistens zwischen 45 und 55 auf, durch ein Veränderungen, Durcheinanderkommen, Abfall der Hormone von Östrogen und dem Sistieren der Follikelaktivität kommt es zu einerseits den klassischen Symptomen der Schweißausbrüche, der Hitzewallungen, aber auch eben Konzentrationsgedächtnisstörungen können auftreten, natürlich weitere körperliche Probleme, die psychischen Symptome, die Affektlabilität, die Weinerlichkeit, also die depressive Stimmungslage, und die treten verstärkt bei Patientinnen mit ADHS auf.
Kann denn so manchmal, jetzt mal aus Ihrer Erfahrung heraus, aus der klinischen Erfahrung heraus, manchmal auch erst ein, Sie haben es ja eben angedeutet, dass sich da dann erst eine ADHS-Diagnose ergibt, also für Frauen in dieser Phase, wo man nochmal sensibler hinguckt, oder gibt es da jetzt keinen, wäre das Zufall, wenn man jetzt quasi im Kontext der Menopause auch dann, wenn es noch nicht diagnostiziert wurde, dann auf ADHS kommen könnte?
Es ist denkbar, aber ich glaube, es ist nicht die Situation, wo wir gezielt nach ADHS als Erklärung suchen. Also Okay. Ja, die eine oder andere kommt vielleicht dann und sagt, jetzt kann ich es nicht mehr kompensieren. Jetzt irgendwo brauche ich eine ärztliche Einordnung, vielleicht auch eine Behandlung. Aber das ist sicher eher die Ausnahme als die Regel.
Ja, und soll natürlich auch nochmal der Hinweis, man darf eben auch bei in den Jugendjahren schon sensibel hingucken und nicht nur bei den Jungs das vermuten, sondern ich glaube, das muss man nochmal deutlich sagen. Jetzt haben wir über die Therapiemöglichkeiten gesprochen. Was kann ich denn als Betroffene tun im Kontext von einer möglichen Vorsorge? Gibt es da was, wo ich vielleicht daran arbeiten kann, dass es gar nicht so, ja, um es besser handeln zu können? So.
Also ich glaube, wie bei allen Sachen, die gesunde Lebensführung ist ganz hilfreich. Das heißt, Sport zu machen, sich gesund zu ernähren, Entspannungs-, Achtsamkeitstechniken zu nutzen. Und dann natürlich Bescheid wissen, sich drüber informieren, aufgeklärt werden. Ich kann Hormone nehmen. Das ist wieder die Domäne der Gynäkologen. Vielleicht auch mit eher naturheilkundlichen, pflanzlichen Sachen arbeiten. Es gibt interessanterweise Studien, die durchaus zeigen, dass Mönchspfeffer wohl über die Erhöhung der Signalübertragung von Dopamin wirkt. Das scheint ja sowieso auch für ADHS-Patientinnen eine interessante Strategie zu sein, dass es kleine Studien gibt, die da Effekte zeigen. Auch für andere Substanzen, für Safran, für Kurkuma gibt es kleine Studien, die Wirksamkeit zeigen. Aber andere pflanzliche Präparate, sind die Studienergebnisse widersprüchlich. Mhm. Und auch für Spurenelemente, Zink, Vitamin D, Calcium, B-Vitamine, Magnesium, gibt es nicht wirklich einen wissenschaftlichen Nachweis. Aber ich denke, es ist trotzdem was wir unseren ADHS-Patientinnen vorstellen können, ob sie sich mit dem Thema weiter auseinandersetzen möchten und vielleicht sowas nutzen, um ihre perimenopausalen Probleme anzugehen. Mhm.
Wünscht sich die Medizinerin in Ihnen denn dann, dass die PatientInnen vorher mit Ihnen in die Absprache gehen? Also, ne, wenn ich das jetzt höre, kann ja sein, dass ich dann, ich weiß nicht, loslege im Netz und so weiter, mich zudecke mit Kurkuma und allem, was nicht nied- und nagelfest ist. Ist so eine Supplementierung nochmal abzusprechen mit dem Behandler, mit der Behandlerin?
Ich denke, dass viele PatientInnen schon, bevor sie es mit ihren Ärzten besprechen, selber sich informieren, ganz viel Input im Internet finden, dass wir wahrscheinlich nur noch eine Einschätzung geben können. Und wir selber, wie gesagt, sollten uns mit dem Thema auseinandersetzen, damit wir richtige Empfehlungen geben können. Aber meistens wissen gerade in den nicht-medizinischen oder schulmedizinischen Bereichen die Patientinnen viel mehr als wir. Und wir versuchen ja wirklich, uns unsere Empfehlungen auf wissenschaftliche, medizinische Erkenntnisse zu stützen. Und da gibt es aber leider für das Thema ADHS noch nicht so wirklich viele Studien. Das heißt, wir können nur eigentlich übertragen von dem allgemeinen Wissen und sagen, ja, was für jedermann gilt, wird auch für eine Patientin mit ADHS wahrscheinlich hilfreich sein.
Und jetzt haben Sie es gesagt, Sie selber oder auch also Psychiaterinnen, NeurologInnen dürfen da sich fortbilden, aufmerksam sein und auch das Thema hormonelle Behandlung in die Praxis holen. Was wäre Ihnen so zum Abschluss noch wichtig, was die Zuhörenden im Kontext dieses Themenkomplexes mitnehmen sollen?
Also ich glaube, ganz wichtig auch, dass wir uns selber dafür, für das Thema der Frauen, der Hormone und ADHS sensibilisieren. So wie wir früher ja ADHS nicht erkannt haben, nicht hingeguckt haben, nicht erkannt haben, so ist es vielleicht jetzt, dass wir sagen, ja, das Thema ADHS bei Frauen, zyklusabhängige Symptome des ADHS, haben wir bisher nicht wirklich gut hingeguckt. Aber ich glaube, es wäre hilfreich, wenn wir da mehr drüber wissen und auch mehr hingucken und dann unsere Patientinnen besser beraten können.
Und das ist doch ein ganz tolles Schlusswort, Dr. Caroline Zimmermann. Hingucken, damit es natürlich für die Betroffenen besser ist. Und ich habe in einem anderen Kontext auch mal gehört, wenn die PatientInnen zufriedener sind, dann sind es natürlich auch die BehandlerInnen. Das macht also beide Seiten.
Auf jeden Fall.
Es lohnt sich also in allen Perspektiven. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Und ich hoffe natürlich, Ihnen hat es auch Spaß gemacht, dabei zu sein bei dieser Folge von ADHS – Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Ich freue mich und das ganze Team hinter diesem Podcast freut sich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge mit dabei sind. Hinterlassen Sie uns gerne positive Bewertungen, so finden andere Interessierte diesen Podcast schneller. Und dann würde ich sagen, auf Wiederhören in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.